Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 26. Apostelgeschichte 14, 26. Und von dannen segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Und jetzt Kapitel 16 und Vers 5. 6 und 5. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt, vermehrten sich täglich an Zahl. Dann 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6. 1. Korinther 3 und Vers 6. Ich, Paulus, habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Werk wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Denn wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er drauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer. Und zum Schluss, 2. Korintherbrief und Kapitel 10. 2. Korintherbrief, Kapitel 10 und Vers 13. Wir, apostolische Mitarbeiter, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat, um auch bis zu euch zu gelangen, denn wir streckten uns selbst nicht zu weit aus, als gelangten wir nicht bis zu euch. Denn wir sind auch bis zu euch gekommen in dem Evangelium des Christus, indem wir uns nicht ins Maßlose rühmen, in Fremden arbeiten, aber Hoffnung haben, wenn euer Glaube wächst, über euch vergrößert zu werden nach unserem Wirkungskreise, um noch überströmender das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen, nicht in fremden Wirkungskreise, uns dessen zu rühmen, was schon bereit ist. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt. Unser Thema heute Abend, was Missionologen nennen, Nucleus Church Planting oder Gemeindegründung, ausgehend von einem Grundstock von Gläubigen. Die bestehende Gemeinde als Ausgangsbasis für die Gemeindegründung. Das kann entweder durch eine Gemeindeteilung sein oder durch die Tätigkeit eines Gemeindegründungsteams zusammen mit Christen aus einer bestimmten Gegend. Ihr habt mich eingeladen. Ihr habt keinen Missiologen eingeladen. Ich tue mich schwer, das überhaupt auszusprechen. Aber zunächst hat Gott eine Tür des Glaubens aufgetan in Österreich. Ihm gebührt die Ehre. Und wenn mir ein wenig Torheit, von mir ein wenig Torheit ertragen könnt, dann werde ich mich rühmen über einen Wirkungskreis, sozusagen, den Gott mir zugeteilt hat. Aber nicht wirklich. Es ist nicht wirkliches Rühmen. Es ist die Freude, die ich auch teile mit vielen, was Gott getan hat. Ihm gebührt die Ehre. Weder der da pflanzt, ist etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Und ich bin nicht ein Missiologe. Ich habe nicht viele Bewegungen studiert und erforscht und verschiedene Statistiken analysiert. Ich lese solche Bücher. Bin nicht selber ein Autor solcher Bücher. Ich werde mit euch reden über eine Fallstudie. Und diese Fallstudie betrifft den Gemeinden in Salzburg. Das ist nicht das beste Beispiel, das ich kenne. Aber es ist das beste, das ist das Beispiel, das ich am besten kenne. Und so, ich will reden über die Grundsätze, die eine gesunde Fortpflanzung der Gemeinden unter uns fördern. Ich möchte euch vorstellen, im 20. Jahrhundert, ein Ausdruck dessen, was der Herr getan hat, auch im 1. Jahrhundert und immer wieder in verschiedenen Ländern, wie er gewirkt hat, nach seinen eigenen Grundsätzen. Ich muss am Anfang einiges sagen über unsere Arbeit. Das ist das Salzburger Land. Und die blauen Punkte, die ihr seht, sind Gemeinden, die entstanden sind in den letzten Jahren. Es begann in St. Johann vor fast zwei Jahrzehnten. Aus Walter Mauhofer, ein Schweizer, ein Gärtner von Beruf, gesiedelt ist aus der Schweiz und begonnen hat zu arbeiten in Salzburger Land, in dem Bezirk oder in dem Kreis Pongau. Er ist ein sehr fleißiger Evangelist, ein sehr guter ländlicher Missionar. Nicht jeder kann das, auf einem ländlichen Gebiet Menschen gewinnen für den Herrn Jesus. Er begann mit Blumenbindereikurse und dann organisch-biologische Gartenbauvorträge, aus das Mode wurde. Er verbrachte auch Zeit mit dem Dr. Moser, Professor Moser in der Schweiz, der Guru von den organisch-biologischen ist. Und er kennt seine Sache. Er benutzt diese Vorträge, um ein offenes Ohr zu gewinnen für das Evangelium. Das Ergebnis war, dass eine Gemeinde entstanden ist, damals in Bischofshofen. Später ist die Gemeinde nach St. Johann gesiedelt. Ein Bibelkreis in Zell am See, es ist nicht hier gezeichnet. Und ein Bibelkreis in der steirischen Ramsau bei Schladming. Eine große Arbeit, vielleicht 60 Christen in Gemeinschaft von einer Gemeinschaft in Bischofshofen in Pongau. Wenn man eine evangelistische Methodik erwählt, bestimmt man zugleich, welche Zuhörerkreis man erreicht. Und mit Blumenbinderei könnt ihr euch vorstellen, dass wir am Anfang eine Überzahl von Frauen hatten. Und auch durch die biologische Gartenvorträge am Anfang. Als ich kam vor 11 Jahren und auf die Einladung von Walter Mauhofer hin in das Salzburger Land, war es so, dass ich glaube, dass es 4 Männer in der Gemeinde waren. Es war eine Reihe von verheißungsvollen Jugendlichen, die den Herrn liebten und sich für ihn einsetzen wollten. Aber das, was man gerade hochschätzt in der Gemeindegründungsarbeit, eine Gruppe von Männern, die Dienste und Verantwortungen, Dienste erfüllen kann, Verantwortungen tragen, die Männern anvertraut werden in der Heiligen Schrift, das war eben nicht vorhanden. Es war so damals, der Herr hat mir in meiner stillen Zeit, hat mich angesprochen mit einem Vers aus dem Buch Jesaja. Bitte, das ist kein christliche Horoskop, was ich jetzt betreibe. Es ist nur, dass ich sehr beeindruckt war von einem Vers in meiner stillen Zeit. Es war, als ob Gott zu mir spricht. Und dies soll dir das Zeichen sein. Man wird in diesem Jahr den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr das, was ausgesprost ist, und im dritten Jahr säet, erntet und pflanzt Weinberge und esset ihre Frucht. Das Entronnene von dem Haus Juda, das übergeblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Der Eifer Jehovas der Herrscharen wird solches tun. Für mich in meiner Situation, obwohl das sicherlich keine Auslegung ist, sondern eher eine Anwendung, war Gottes Botschaft an mich folgendes. Arbeite mit Walter zusammen und das erste Jahr, was von sich selber sprießt, sollst du essen. Und im zweiten Jahr, das, was selbst der Ertrag des Feldes ist, man im ersten Jahr, und im zweiten Jahr das, was aus dem Stock des ersten Jahres hervorgeht. Und dann erst, nachdem du Zeit verbracht hast auf diese Weise, geht die wirkliche Arbeit los. Es hieß für mich nichts anderes, als meine Begabungen einzusetzen, die Christen zu befestigen in Salzburger Land. Walter hatte die Gabe nicht von vielleicht einem Richard Haverkamp, der nicht nur evangelisiert, sondern auch ein lehrmäßiges Fundament für die Gemeinde darbietet. Das ist nicht Walters Begabung und war der Grund, warum ich eingeladen wurde. So, ich begann jeden Abend, hielt ich Vorträge in meinem schlechten Deutsch, die Leute waren aber trotzdem dafür begeistert. Wir übersetzten Trainingmaterialien, ich schrieb selber vieles, ich nahm junge Brüder überall mit. Ich dachte zuerst, ich war Lehrer. Man hat gesagt, hat immer gesagt, dass ich ein Lehrer bin. Ihr könnt das auch diese Woche beurteilen. Aber dann habe ich einfach gesehen, um Leute weiterzubringen in Evangelisation, muss ich selber evangelisieren, um sie weiterzuführen. Und dann begannen Männer sich zu bekehren. Und eine Reihe von Leuten sind zum Glauben gekommen, auch durch meine Tätigkeit und durch die Tätigkeit der jungen Brüder, die ich herangebildet habe. Walter zog nach zwei Jahren in den Westen, in Saalfelden. Das ist ein Kreis, Pinzgau, von etwa 50.000 Einwohnern. Und hat sich evangelistisch tätig da gewesen, ich glaube, etwa 7 Jahre. Inzwischen ist er gezogen nach Niederösterreich, wo in einem Gebiet 100 Kilometer mal 100 Kilometer in jeder Ortschaft mehr als ein paar tausend Einwohner Vorträge hält über biologischen Gartenbau, und dann geografisch sammelt er seine Kontakte zusammen in evangelistischen Abenden. Er ist ein sehr, sehr energischer Mitarbeiter oder Arbeiter im Werk des Herrn. Diese Gruppe wuchs bis etwa 80 Gläubige in Saalfelden. Auch Leute bekehrten sich aus Lofer. Es gibt heute eine Bibelstunde in Lofer. Es sind etwa 20 Gläubige da. Der Alfred, der vor euch sitzt, bekehrte sich in Salzburg und kam durch unsere Arbeit in Salzburg, kam in seine Heimat in Mittersill. Jetzt gibt es einen Kreis in Mittersill. Wir in St. Johann wuchsen bis etwa 140 Gläubige in der Gemeinde. Walter war inzwischen weg. Und dann wuchsen wir bis etwa 140 Gläubige. Während der Zeit habe ich begonnen, mit erlesenen Mitarbeitern aus dem Pongau, Country Boys, diese Gebirgsdeutsche, Gebirgsösterreicher, wir sind in die City gefahren und haben evangelisiert, und dort entstand eine Gemeinde durch unsere Tätigkeit. Sie ist heute angewachsen bis 150 Glieder. Diese 140 Geschwister, dann vor etwa 3 Jahren habe ich Ältesten ernannt, und wir haben die Gemeinde geteilt. Und beide Gruppen, etwa 70 Gläubige, eine Gruppe versammelte sich in Bischofshofen, eine in St. Johann. Und sie sind beide angewachsen bis jeweils etwa 120 Gläubige, jeweils in beide Gemeinden. Früher hat Walter evangelisiert, und dann ich viele Lehrdienste getan in einem abgeschlossenen Berggau, heißt Lungau. Ich habe die Arbeit fallen lassen zugunsten der neuen Gründung in Salzburg. Das waren unmögliche Probleme in der Gruppe dort. Die Gläubigen sind dann gesiedelt in die verschiedenen Gemeinden. Wir haben die Arbeit eingestellt. Aber die Pongauer aus diesem Gebiet, aus diesem Berggau, begannen haben die Arbeiten wiederum aufgenommen vor etwa 3 Jahren und jetzt besteht eine Gemeinde, gegründet durch Österreicher in St. Michael, eine kleine Gemeinde in St. Michael. Wie gesagt, siedelten wir nach Salzburg mit dem Anliegen, als Leute draußen auf dem Land, wo die ganzen Akademiker kommen von der Stadt und wo die dortige Freikirchen keine wirkliche Durchschlagskraft für das Evangelium hatten. Wir hatten immer wieder das Anliegen, wir müssen etwas tun in unserer Landeshauptstadt. Ich bin eigentlich wie Lots Frau gekommen in die Berge. Ich dachte, wie geht ein großes Talent wie ich verloren hier in diesen Bergen, dachte ich am Anfang. Und einfach, weil ich, das ist ein bisschen lustig gesagt, aber beeindruckt von Paulus' Strategie, konnte ich nicht verstehen, wie Gott mich in einem Dorf mit 8000 Einwohnern hineinführt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe die sonstige paulinische Prinzipien nicht vergessen und gearbeitet darauf hin, eine Gemeinde zu befestigen und weiter auszubauen dort. Jedenfalls, wir sind zu viert, haben wir begonnen, in Salzburg zu evangelisieren in einem Wohnzimmer. Wir haben Kontakte, die wir durch verschiedene Leute in Pongau, in Salzburg kennengelernt haben, besucht und eingeladen, für unsere Johannes-Evangelium-Studien. Eine Reihe von Leuten bekehrten sich. Wir waren nach etwa 6 Monate Bibelstunden, waren wir etwa 35 Gläubige dann. Alle bekehrten sich aus der Welt. Es war eine sehr große Aufbruchstimmung da. Dann begannen wir, als die Gemeinde in Salzburg wuchs, kamen Leute aus dem Region Salzkammergut, das ist dieses Gebiet von dem östlichen Teil von dem Flachgau. Ihr Amerikaner werden wissen von The Sound of Music, das war von hier in diesem Gebiet, in der Salzkammergut, das ist Oberösterreich und Salzburger Land. Leute kamen zu evangelistischen Vorträgen in Salzburg von mir, bekehrten sich, einige junge Männer, und dann mit Christen zusammen aus der Gegend in Salzkammergut hat eine Gemeinde begonnen in St. Gilgen ursprünglich. Und dann sind sie gesiedelt nach Bad Ischl. Sie zögerten lange Zeit, das zu tun, weil dort eine Baptistengemeinde ist und sie wollten nicht irgendwie in einem kleinen Ort von 25.000 Einwohnern irgendwie eine Herausforderung sein für diese Geschwister, aber sind schließlich deswegen gezogen, weil so viele bekehrten sich aus der Bad Ischler Gegend. Die Gemeinde ist angewachsen bis etwa 50 Gläubige jetzt. Leute sind gekommen von Wien und gründeten eine Gemeinde. Wir helfen ihnen lehrmäßig und evangelistisch und arbeiten sehr eng zusammen in Bad Ischl. Und dann in Salzburg, wir haben eine Uni-Arbeit angefangen und dachten, wir werden einige Studenten erreichen und wo sie hinsiedeln, dann kann die Arbeit dann entstehen nachher. Und in einem Jahr bekehrten sich 9 Studentinnen in ihrem letzten Studienjahr. Naja, das ist wunderbar, aber der Gemeindegründer sagt, naja, was soll das? Aber einige von denen siedelten in Reed. Diesem Ort ist ein sehr zentraler Staat von zentraler Bedeutung in dem ländlichen Gebiet in Kreis. Und dort war Strafko Ninov, der sich aus Sofia vorgestellt hat. Er war da berufstätig mit seiner Familie und zusammen haben wir da gearbeitet, Bibelstunde, evangelistische Dienste, Unterstützung von Salzburg kam und die Gemeinde ist gewachsen bis jetzt heute waren wir etwa 50 Erwachsene oder 50 Erwachsene. Wir haben dann evangelisiert in Mattighofen. Und ich habe Vorträge da gehalten und gearbeitet mit Bekannten von Christen in Salzburg. Da bekehrten sich Leute und die Arbeit ist jetzt in den letzten 2 Jahren ausgebaut worden. Der Uwe, der sich vorgestellt hat aus Siegerländer, ist dort in Mattighofen. Sind etwa 20, 25 erwachsene Gläubige in dieser Ort. Naja. Walters alte Arbeit in der steirische Ramsau ist übernommen worden von einem jungen Einheimischen, heißt Hans Bierbaumer. Dort besteht eine Gemeinde jetzt in Schladming. Durch meine lehrmäßige Tätigkeit und lernte ich einige Leute kennen von den Geschäftsleuten des Fulham Evangeliums. Ihr ehemaliger Chapterleiter ist heute unter uns, der Gernot Schütter. Die hatten das Ziel, charismatische Gedankengut, insbesondere Zungenreden, unter uns zu verbreiten. Das habe ich erst nachträglich erfahren. Und wir haben die Heilige Schrift diskutiert. Ich war recht angetan von ihrer Begeisterung von dem Herrn Jesus. Gezwungenermaßen musste ich wiederum meine biblische Position anschauen. Wir haben viele Lehrdienste getan und Zeit verbracht. Und schließlich zwei Gruppen lösten sich von dieser Bewegung. Eine ist in Altenmark, das ist wo der Gernot herkommt. Eine kleine Gemeinde von ehemaligen Charismatikern. Sie sind nicht charismatisch in diesem Sinn. Sie glauben an Geistesgaben und praktizieren das, was der Herr ihnen gegeben hat. Aber nicht charismatisch in diesem umstrittenen Sinn, den man kennengelernt hat in den letzten Jahrzehnten. Und wir sind sehr begeistert, mit ihnen eng den Weg zu gehen, mit ihnen zu arbeiten. Auch Gernots Bruder ist einer der leitenden Brüder in Pervang, eine zweite Gemeinde, der diese Szene verlassen hat. Das ist nur, auf das ihr etwa die Geografie kennenlernt. Insgesamt in dieser Arbeit, und jetzt haben wir haben auch eine Missionar geschickt von Salzburg, unser erste nach Südtirol. Dort ist eine Gemeinde entstanden. Dann der Strafkon Ninov ist von der Gemeinde in Ried ausgesandt worden und arbeitet in Bulgarien. So ihr seht ungefähr, wie diese kleine junge Bewegung jetzt aussieht. Es sind insgesamt vielleicht 800 Gläubige. 800 Gläubige unter anderem ausgetreten aus der römischen Kirche. Es sind nicht Leute, die von anderen Gemeindebewegungen zu uns gekommen sind, mit einigen wenigen Ausnahmen von Leuten, die übersiedelt sind und so weiter. Das ist eine bodenständige einheimische Arbeit in Österreich. Ich bin im ganzen Salzburger Land der einzige Vollzeitliche im Dienst des Herrn. Ich bin auch der einzige Ausländer, der Verantwortung trägt in der Arbeit. Wir haben sehr wohl zwei Frauen, die arbeiten mit Gehörlosen in Salzburg, eine Amerikanerin und eine Engländerin, aber sie sind erst jetzt gekommen. Ich glaube, dass diese Fallstudie eine hilfreiche sein kann. Ich höre, dass Leute kommen aus der Pfalz und Leute kommen aus Bayern, aus diesen katholischen Bundesländern. Es ist gut zu hören über eine Arbeit in einer Gegend, die unter der Vorherrschaft Roms steht. Wir sind eine Sekte, für ihre Begriffe. Ich habe in meiner Akt daheim, in meinen Akten, Artikel, Zeitungs- und Magazinartikel geschrieben gegen meine Person, auch in meinen Akten. Wir sind schon im Radio erschienen, in einem ungünstigen Licht. Wir haben öfters besucht die Vorträge von dem Sektenreferat, von Diözese Salzburg, von dem erzbischöflichen Diözese Salzburg. Wir haben öffentliche Debatten gehabt, ich mit einem zweifachen Doktor von der Universität. Und dort hat übrigens ein Professor sich bekehrt nach der Debatte. Das war wirklich toll. Soll ich diese Geschichte erzählen? Das war ganz lustig. Der sagt den ganzen Leuten, sehr triumphierend, er sagt, von diesen Leuten, man kann nicht wirklich reden von Sekte, sie sind nicht wie die Zeugen Jehovas und so weiter. Aber naja, und sie haben eine vorbildliche Beziehung zur Bibel und eine Jesus-Beziehung, die wirklich von denen wir ein Stück abschneiden könnten. Und es ist wirklich gewaltig. Aber die sind ein bisschen leichtgläubig, was ihre Beziehung zur Bibel angeht. Sie erkennen die heutige Bibelkritik nicht an. Und der verfolgte diese Linie. Und so, ich bat um Beispiele von bibelkritischen Erkenntnissen und konnte sie beantworten. Und die Leute waren wirklich schockiert und der Herr Doktor auch. Und dann er sagte, und weiter sind sie sehr intolerant. Die arbeiten nicht mit uns zusammen, sie wollen nichts mit der Ökumene zu tun. Sie sind sehr, sehr intolerant. Ich sagte, Herr Doktor, Herr Professor, ob wir intolerant sind oder nicht, wir haben hier die ganze Landjugend von dieser gegen Pongau. Ich mache Ihnen ein Angebot. In den nächsten 3 Monaten veranstalten wir jede Woche eine Jugendgruppe. Eine Woche hält, machen die Katholiken das Programm und eine Woche dafür wir. Und wir wechseln ab. Ihr könnt die Hälfte der Abende machen und wir machen die Hälfte der Abende. Und das ist nicht so intolerant. Und die ganze Jugend wollte das machen. Und was macht er dann, gell? Und das war gut. Das waren gute Sachen. Ich sage euch, es ist nicht schlecht, wenn man eine Chance hat, zu den Leuten zu reden und den christlichen Glauben zu verteidigen, als Sekte bekannt zu werden. Es ist nur schlecht, wenn wir so bekannt werden und langsam so tun, als ob wir etwas zu schämen hätten. Sie ist vielleicht eine gute Fallstudie, denn sie entsteht aus dem mitteleuropäischen deutschsprachigen Raum. Und Österreich soll übrigens harter Boden sein. Aber wir arbeiten in dieser Tagung nicht in einem Vakuum. Es gibt verschiedene Strömungen draußen, verschiedene Strömungen in Bezug auf Gemeindegründungsarbeit und Mission. Während wir uns hier treffen, sollen wir nicht vergessen, was geschehen ist gestern, vorgestern in Nürnberg. Es gibt andere Gedankengänge über Gemeindegründungsarbeit, daher ist es mir wichtig, heute Abend vorauszuschicken, wie ich die Apostelgeschichte lese und wie ich verstehe die apostolische Lehre und Praxis in Bezug auf Gemeindegründung. Ich sage das heute Abend, damit du dich abmelden kannst, wenn du nicht zufrieden bist mit dem Redner. Ich möchte vorausschicken, was meine Voraussetzungen sind. Ich gehe konform mit Professor David Gooding, ein biblischer Gelehrter, in Bezug auf die theologische Botschaft der Apostelgeschichte. Sie ist die Geschichte der Entwöhnung Jakobs. Zeigt die Geschichte, wie Israel und jüdische Christen langsam von der Religion ihrer Väter entwöhnt werden. Sie zeigt, wie Christentum in verschiedenen Krisensituationen sich unterschieden hat von Judentum. Über die Frage des Messias, über die Frage des Anbetungsorts, über die Frage von Heiligung, über die Frage schließlich bei dem Apostelkonzil von Errettung selbst. Apostelgeschichte zeigt uns theologisch den Unterschied zwischen historischem Judentum und Christentum. Zweitens zeigt uns die Apostelgeschichte den Unterschied zwischen Christentum und Heidentum. Politik, das ist auch sehr wichtig heute, die Botschaft, der letzte Kapitel der Apostelgeschichte. Christentum ist etwas ganz anderes. Und die Kirchengeschichte ist eine Geschichte von einer Bewegung, die immer wieder zurückgefallen ist, entweder in Judentum oder in Heidentum. Also die Apostelgeschichte möchte, dass wir dem historischen christlichen Glauben treu bleiben. So aus der theologischen Perspektive. Aber wenn ich die Missionologen lese, muss ich konform gehen mit Roland Allen, der die Apostelgeschichte so interpretiert. Der bekannte Reisegefährte Paulus will uns seinen Dienst vorstellen und ihn rechtfertigen vor einer kritischen Leserschaft. Will seinen Dienst in der Fortpflanzung und Verteidigung des christlichen Glaubens vorstellen. Wir sehen hier 10 Jahre von Missionstätigkeit. 10 Jahre, wo Paulus 4 römische Provinzen erreicht hat. 10 Jahre, nach denen er seine Arbeit in 4 römische Provinzen als abgeschlossen betrachtet hat. Folglich glaube ich, dass wir in der Apostelgeschichte ein Lehrbuch haben für Gemeindegründung. Das apostolische Vorbild oder das paulinische Vorbild ist mir ein sehr wichtiger Grundsatz im Neuen Testament. Er ist zunächst 1. Timotheus Kapitel 1, 1. Korinther Kapitel 11, der Prototyp Christ. Und wir können einem solchen nachfolgen, wie er Christus nachfolgt. Und Gott hat an ihm dargestellt, seine Prinzipien, wie er eingreift in ein Menschenleben und wie er wirkt in ihm. Er ist der Prototyp Christ schlechthin. Zweitens ist er der Prototyp Gemeindegründer. Wie wir eingangs gelesen haben, bezeichnet er sich als weiser Baumeister. Als weiser Baumeister von Gemeinden. Und wir werden weisen, Weise, wenn wir an ihm abschauen, wie er Gemeinden gegründet hat. Auf das wir sehen, wie wir das tun. Markus in seinem zweiten Kapitel beschreibt die Berufung von Petrus und von den Söhnen, von den Donnersöhnen. Was hat Petrus da getan, als er berufen wurde? Er war dabei, das Netz hin und her zu werfen. Und aus diesem Mann wurde der große Fischer, der berufen wurde, Menschen zu fischen. Als Johannes berufen wurde in den Dienst, war er dabei, Netze zu flicken. Lies die Johannesbriefe, das hat er nie aufgehört. Das ist das beste Netzeflicken, das ich überhaupt kenne, die Johannesbriefe. Und Paulus, was schreibt Lukas über ihn? Ein Zeltmacher. Dessen Aufgabe es war, dessen Beruf, Wohnungen für Leute zu bereiten. Eine provisorische Wohnung. Aus diesem Mann wurde der Wohnungbauer, der Zeltmacher Gottes. Und in seinem Dienst lernt man, wie man Gemeinden gründet, Hütten Gottes. Aber ich möchte sagen, eingangs heute Abend, dass ich besorgt bin wegen dem Umgang mancher Missionologen und Vertreter des Gemeindewachstums, der Gemeindewachstumsbewegung in Bezug auf neutestamentliche Prinzipien. Sie reden viel von Contextualization oder von kultureller Anpassung. Und zweifelsohne hat kulturelle Anpassung ihre Berechtigung in Missionstätigkeit. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin der Überzeugung, dass österreichisches Obst am besten auf österreichischen Bäumen wächst und nicht auf amerikanische. Ich habe aus dem Grund eine Reihe von Missionarskandidaten, die mit mir arbeiten wollten, abgelehnt. Wahrscheinlich hat niemand so viele amerikanische und englische Missionarskandidaten, die kommen wollten und arbeiten wollten in Europa, abgelehnt als Mitarbeiter wie ich. Nicht, dass ich glaube, dass Amerikaner keinen Beitrag zu leisten hätten in Österreich, sondern weil eine Arbeit schon entstanden ist und ich der Überzeugung bin, dass es eine österreichische, eine einheimische Arbeit sein soll, war ich in der Beziehung sehr vorsichtig. Kulturelle Anpassung ist sehr wichtig. Es ist kein Zustand, wenn westliche Missionare abendländische Kultur ins Morgenland mitschleppen. Und die Geschichte der Mission zeigt uns genügend Beispiele, die echt lustig wären, wenn sie nicht die Bekehrung vieler Menschen gehindert hätten. Ich glaube, dass Contextualization oder kulturelle Anpassung ein berechtigtes Anliegen ist. Kulturelle Sensibilität ist ein biblischer Grundsatz. 1. Korinther Kapitel 9. Aber die Diskussion um die kulturelle Anpassung in Gemeindegründungsarbeit, wie das genannt wird, zumindest in Amerika, es ist eigentlich nicht Gemeindegründung so viel, also Gemeindeorganisieren. Man hat so viele Christen und Namenschristen um sich, man organisiert ein Programm und hat genügend Consumers da. Aber diese Prinzipien oder diese Ausgänge sind relevant, sind interessant und von Bedeutung. Howard Schneider in seinem Buch Community of the King lehrt, dass womöglich, das heißt, wo das überkulturelle Evangelium nicht auf dem Spiel steht, sollten Gemeinden die Strukturen ihrer einheimischen Kulturen nachahmen. Wo es nur möglich ist, in allen nachahmbaren Aspekten sollten die Gemeinden sich ihre Kulturen anpassen. Sonst entstehen Hindernisse zum Wachstum. Ralph Winter, schreibt, Zitat, lasst uns die Tatsache anerkennen, dass die Struktur, die so liebevoll genannt wird, neutestamentliche Gemeinde, ist im Wesentlichen die christliche Synagoge. Now, unsere Brüder in Salzburg hätten Probleme mit der Aussage. Edward Pentecost, in einem Artikel Issues in Missionology, wirft, das ist übrigens in dem BAO-Kurs über Gemeindegründung, wirft die hermeneutische Grundfrage auf, ob die apostolische Praxis für uns maßgebend ist, wie natürlich die apostolische Lehre ist, ob wir der apostolischen Praxis verpflichtet sind. Zum Beispiel, und dann benutzt er viele Beispiele, wie der heilige Kuss und den Kopf scheren und nach Jerusalem fahren, um anzubeten vor Pfingsten und solche Beispiele. Und da Paulus in der griechisch-römischen Welt in Anlehnung an der dortigen Strukturen Gemeinde gegründet hat mit Ältesten, ist der Begriff Älteste ein Ausdruck der Kultur der römischen griechischen Welt. Folglich ist das Prinzip, dass die Gemeinde braucht Leitung, ob sie Ältesten sind oder Aufseher genannt werden. Und wie das Ganze organisiert ist, ist letzten Endes egal und sollte der Kultur entsprechen, wenn die Kultur andere Formen hat, sollte die Gemeinde sich der Kultur anpassen, sonst hindert sie sich in der Evangelisation der Kultur. Sie Peter Wagner, gerade in Nürnberg, der das Gedankengut von Donald McGravin in the American Church Growth Movement populär gemacht hat. Naja, wir in Österreich schlafen noch, aber ihr wisst in Deutschland, dass das eine wichtige Sache ist. Es ist interessant, bei ihm zu lesen, was die wesentlichen Prinzipien der Gemeindewachstumsbewegung sind. Ich gehe natürlich im Rahmen dieses Vortrags nicht auf alle ein, auf zwei wesentliche aber. Ein Prinzip von dieser Bewegung ist, dass Wachstum erfolgt durch Visitor Retention, das heißt durch das wiederholte Besuch von Besuchern einer Gemeinde. Studien zeigen, wenn ein Mensch x-mal in einer Gemeindeveranstaltung war, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass er dort seinen Platz findet, dass er sich eingliedert, dass er kommt zu dieser Gemeinde. So man arbeitet, um die Gemeinde möglichst attraktiv zu machen für Besucher, auf dass die Besucher durch wiederholtes Besuchen bleiben in der Gemeinde und schließlich sich bekehren. So der Gottesdienstbesucher ist der Konsument. Man entwickelt eine Marketing-Strategy. Das ist ein Wort aus dem Buch Marketing the Church. Das ist eine ihrer wichtigen Bücher. Eine Marketing-Strategy, um Menschen zu gewinnen. Wagner würde das nennen ein POM, ein Philosophy of Ministry, eine Philosophie des Dienstes. Man sollte die Dienstphilosophie und das Gemeindeprogramm so maßschneiden, dass man die Menschen anzieht von der Gegend, dass sie kommen gerne in die Gemeinde und durch ihr Kommen in die Gemeinde, dass sie sich schließlich bekehren. Das sei biblisch, weil 1. Korinther 9 sagt, dass wir, die Gemeinde, dass die Aufgabe haben, dem Juden ein Jude zu sein, dem Babyboomer ein Babyboomer zu sein. Es ist die Verantwortung, unsere Verantwortung, dass wir unsere Gemeindestruktur, unsere Kultur anpassen. Kurz gefasst, das ist Wachstum, dieses Wachstum durch Visitor Retention, wie das genannt wird, ist nach dem Gemeindebau, nach dem Motto Vox Populi, die Stimme des Volkes herrscht. Tatsächlich so. Christentum ist dann zur Consumer-Religion. Man führt demografische Studien durch, erfährt, was die Zielgruppe ist, was spricht die Leute an, was wollen sie von der Kanzel hören, und dann gibt man ihnen das, was sie hören wollen. Und man nennt das relevant Predigen. Du erfährst von deiner Zielgruppe, machst eine Umfrage, erfährst von der Zielgruppe, was sie hören wollen, du predigst das, und das ist relevant. Natürlich könnte das positiv sein. Ich denke an das Beispiel von einem Missionar in den Philippinen, der eine große Umfrage machte, wochenlang, bevor er kam mit einer dreiwöchigen Zeltmission. Und da die Leute so katholisch sind, aufgrund seiner Studie, hat er schon seine Themen festgelegt und viele Leute angezogen. Aber was waren die Themen? Nicht Psychologie von der Kanzel, sondern was ist die wahre Kirche Christi? Oder wem bekenne ich meine Sünden? Kann ich errettet werden durch die Kirche Roms? Das ist nicht gerade Konsumertum, aber er hat sehr wohl herausgefunden, was die Leute hören wollen, was sie brauchen, Aber er hat es nicht schmackhaft gemacht, indem er sie in die Ohren gekitzelt hat. 56% der volljährigen Amerikaner mögen Rockmusik. Gib ihnen Jesus mit einem Beat. Schlagzeug, Bass. Und weißt du, yes, Jesus loves me. Drama ist in. Kurze Predigten sind in. Je kürzer, desto besser. Relevante Predigten sind in. Ehemaliger Ältester meiner Heimatgemeinde, der ein Gemeindewachstumsberater ist, mit einem großen Ruf, schrieb in einem Artikel über die Gemeindegründung seiner Gemeinde: Unsere Kerngruppe liebt traditionelle Musik. Es war sehr schwer, sie davon zu überzeugen, dass sie am Sonntag Praise-Chorusse singen, um den Juden einen Juden zu werden. Ich habe nichts gegen Praise-Chorusse. Aber wenn man auf diesem Niveau bleibt in der Theologie und in dem Inhalt, das wir beibringen in unser Liedergut, um ungläubige Leute zu gewinnen durch unsere Anbetung zu Gott. Naja, mein Freund gründete eine Gemeinde mit 50 Erwachsenen. Von meiner Heimatgemeinde gingen sie weg, eine neue Gemeinde zu gründen. 2 Jahre später waren sie 400. Und alle Leute in den Gemeinden in der Gegend, die irgendwie engeren Kontakt zu uns hatten, die waren begeistert von 50 zu 400 in 2 Jahren. Ich fragte ein bisschen näher nach, wie viele Bekehrungen? 15 Bekehrungen. Es sind 335 Übersiedlungen aus anderen Gemeinden, Freunde. Das ist Gemeindewachstum, eine Art. Sein Freund in der Chicago-Gegend wollte, es ist wirklich gut, wichtig, diese Publicity deiner Gemeinde, um ein Megachurch zu werden. Und so er hat einen Zeitungsreporter von der örtlichen Zeitung eingeladen zu einem Gottesdienst, auf das ein Artikel geschrieben wird in dem Blatt. Der Artikel ist ein bisschen misslungen. Der Reporter schrieb, dass sie 300 Stunden üben für jeden Gottesdienst. Es wird geprobt 300 Stunden. Die machen diesen Gottesdienst 3-mal, proben sie, auf dass der Auftritt am Sonntag die Leute anzieht. Der Predigt wird geprobt, die ganze Musik wird geprobt, das Drama wird geprobt, 300 Stunden durchschnittlich. Aber er sagte, die Musik kommt aus einer neuen, populären Fernsehserie. Und die Atmosphäre war die Atmosphäre von einem Nachtlokal. Aber sie wächst. Sie wird eine Megachurch werden. Du wartest nur. Visitor Retention. Und dann 3.000 und 5.000 Männer und dann die Priester auch. Und das ist gewachsen und gewachsen. Zahlen sind nicht negativ. Aber Wachstum in der Bibel ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und das scheint in der Bibel der Schwerpunkt zu sein.